Sophie, ich bin richtig zu so einer Empanada-Manufaktur geworden in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum, aber ich habe im Januar bestimmt irgendwie so 40 Empanadas gemacht.
Geil! Alle mit
Ja.
unterschiedlichen Füllungen.
Also ich habe es in zwei verschiedenen Ladungen gemacht. Einmal hatten die so, also sie sind alle vegetarisch, ne? Manchmal haben die so ein bisschen so variiert. Aber ja, irgendwie habe ich das so für mich entdeckt. Ich habe die schon davor ja ein paar Mal gemacht. Aber dann, wenn ich die mache, dann mache ich auch immer so richtig viele und friere die dann ein. Und das zweite Mal, als ich die gemacht habe, da hatten wir einfach einen Star Wars Marathon gemacht und ich habe welche in der Form von Millennium Falcons gemacht, so von diesem Raumschiff, ne?
Ich habe absolut keine Ahnung, wie das aussieht.
Oh nein, Schande über dich. Das sieht so aus, so wie so ein Kreis mit so Ohren.
Aber das kann ich mir in einem Empanada ganz gut vorstellen. Und mit was war das gefüllt?
Mit Ei und mit Oliven und mit Käse und Tomaten und Paprika und Champignons.
Geil. Kannst du mich zum nächsten Star Wars Marathon einladen?
Auf jeden
Aber
Fall.
nicht wegen Star Wars, sondern nur wegen der Empanadas. Wusstest du, die ersten Empanadas, die ich jemals gegessen habe, waren mit dir in Madrid, als ich dich besucht habe?
Wirklich? Wie cool.
Also ich glaube, ich
Da
konnte
war
mich
ich
nicht
nicht
lecker.
vor.
Die waren echt lecker. Und da gab es so viele Sorten und ich fand es geil, dass es die auch in Süß gab.
Ja, jeden Fall.
Soweit, so gut.
Hi und willkommen. Ja, wir sind soweit so gut der Reisepodcast mit Sophia und.
Sophie, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, sehr cool. Heute geht es tatsächlich nicht wie mit den Empanadas nach Südamerika oder so oder Spanien, sondern noch ein bisschen weiter als Spanien, weiter westlich. Wohin geht's heute, Sophie?
Wir reisen heute zusammen nach Portugal. Und zwar machen wir heute eine kleine Städtetour durch Portugal. Es geht zuerst in die Hauptstadt und danach geht's in die zweitgrößte Stadt Portugals, nach Porto.
Ja, ganz genau. Und wir können beide was dazu erzählen, weil wir beide vor nicht allzu langer Zeit da waren. Du warst vor allem in Porto, ne?
Ich war nur in
Nur in
Porto,
Porto, okay.
ja. Aber du
Ja.
kennst dich ja mit beidem aus.
Ja,
Hoffen wir
also
es mal.
auskennen ist so eine Sache. Das war meine erste Solo-Reise nach dem Abi. Da war ich erst in Lissabon und dann noch kurz an der Algarve und dann bin ich super spontan auch noch für so ein paar Nächte nach Porto.
Das war echt ein
Spanisch.
ziemliches Hin und Her.
Ja, das hat sich so ergeben irgendwie, weil ich eigentlich Porto gar nicht auf dem Schirm hatte und dann aber ein bisschen einsam an der Algarve war. Ich glaube, die Story habe ich ja schon mal gedroppt. Und dann habe ich mega spontan so eine lange Busfahrt nach Porto gebucht und das war eine mega Idee, ja.
Aber witzig, dass du so auf Umwegen quasi nach Porto gekommen
Ja,
bist,
ne?
weil ich auch.
Was?
Also bei mir war nämlich eigentlich der Plan, das war zur Corona-Zeit,
Ja.
ich wollte eigentlich an die Algarve.
Ach,
Weil ich wollte
funny.
unbedingt einen Surfkurs machen und
Ja.
da ist die Algarve halt irgendwie so, ist mir so direkt in den Kopf gekommen.
Klar.
Und ich hatte sogar schon Flüge gebucht und eine Unterkunft und mir verschiedene Orte rausgesucht und wo man dann wann einen Surfkurs machen kann. Und der Flug wäre dann so nach Faro, das ist ja dann
Ja,
meistens
genau.
gegangen. Ja, und dann kam Corona und dann wurde da irgendwas abgesagt und verschoben und dann waren wir plötzlich so, vielleicht lassen wir es dann doch ganz. Also was heißt, dann kam Corona. Corona war schon da, aber das wurde dann nochmal irgendwie strikter und dann haben wir es irgendwie alles wieder abgesagt und haben nochmal irgendwie was Neues überlegt. Und im Endeffekt hat dann die eine Freundin gesagt, ja, ich fahre nach Porto. Und ich sage, ja gut, komm halt mit.
Ja,
Und dann ist es halt nicht die Algarve geworden, die kenne ich bis heute nicht, aber dafür habe ich jetzt Porto kennengelernt.
Ja, super. Und das ist ja genau perfekt für unsere kleine Städte-Hopping-Tour, die wir heute machen mit euch. Auch ganz witzig, ne? Eigentlich auch ein guter Aufhänger, vor allem Lissabon, weil Lissabon von den Veranstaltern für 2023 empfohlen wird als eine der Top 3 Kulturhauptstädte Europas.
Eben, also super, dass wir jetzt direkt in die portugiesische Hauptstadt reisen.
Ganz genau. Wie reisen wir denn? Wie bist du hingekommen? Flugzeug meinst du gerade, ne?
Genau, also der Flug war ja, also erst wäre ich nach Faro ja eigentlich
Ja.
geflogen, aber dann auch nach Porto bin ich mit dem Flieger von, ich glaube, es war recht einfach von Düsseldorf nach Porto durch und dann konnte man mit dem Bus in die Stadt fahren.
Na, genial.
In ein
Ja.
paar Stündchen.
Ja, voll
Ja,
gut.
also so lange fliegt man, glaube ich, gar nicht. Bist du
Nee.
nach Lissabon wahrscheinlich auch geflogen,
Ich bin
oder?
tatsächlich auch geflogen. Ich glaube, wenn ich jetzt könnte, würde ich wahrscheinlich irgendwie versuchen, anders hinzukommen. Wahrscheinlich Zug, ne? Ich habe ja kein Auto. Ich meine, Flugzeug ist schon sehr komfortabel. Es geht ja schon sehr schnell. Und mit TAP bin ich damals geflogen, ne? Der portugiesischen Airline. Ja, wie gesagt, ich würde es jetzt mit dem Zug probieren. Eine Freundin hat das gerade gemacht, die ist dann über, halt, ne, klar, über Frankreich, Spanien.
Bist aber halt schon eine Weile unterwegs, ne?
Ist eine Weile und ist teuer, ne? Weil wir hatten ja schon in unserer Interrail-Folge, wie teuer es tatsächlich ist, durch vor allem Frankreich, aber auch Spanien mit den Sitzplatzreservierungen mit Interrail eben zu fahren. Und ja, kostspielig, aber ist natürlich auch möglich. Mhm. So, es geht schon. Auto, weiß ich nicht, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, wie das jetzt konkret wäre, wenn man es machen
würde. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Ja, eigentlich schon, ne?
Es wäre, aber das wäre auch einfach was, wo ich wüsste, das ist so halt einfach so ein gesamter Sommerurlaub dann drin. Genau. Weil mal eben, nur um kurz mal Lissabon oder Porto zu besuchen, das lohnt sich überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Weil dann einfach die aktuellen Spritpreise auch einfach zu teuer sind und je nachdem, mit wie vielen Leuten man dann nur unterwegs ist, ist es einfach zu viel.
Ja, voll. Aber ich meine, man kann es ja an und für sich schon so in ein paar coolen Steps machen. Man kann coole Städte so dabei mitnehmen. So.
Eben, und ich meine, man würde ja auch nicht einfach nach Portugal durchdüsen. Nee, gar nicht. Da liegen ja auch noch genug schöne Orte dazwischen. Total, ja. Und total. Wenn man, das ist ja immer dieser Faktor, Hauptsache man hat Zeit. Weil dann kann es auch cool werden, wenn Portugal dann zum Beispiel das Endziel ist, man vorher noch ein bisschen was in Frankreich und Spanien entdeckt.
Ja, total.
Warum nicht?
Ganz genau. Ja gut, wie auch immer man hinkommt, irgendwann ist man da. In Lissabon, damit fangen wir mal an.
Ja, gerne.
Ach, wunderschöne Stadt. Der Legende nach, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich weiß nicht, ob du es wusstest, soll Odysseus einfach Lissabon gegründet haben. Okay. Ne? Der Dude, den wir so aus der griechischen Mythologie kennen. HistorikerInnen, die halten davon nicht so viel. Die behaupten nämlich, dass Lissabon 1200 vor Christus in etwa so gegründet wurde von den Phöniziern. Mhm. Ja, und dementsprechend heißt es zumindest, dass Lissabon die wohl älteste Stadt Westeuropas ist. Also vor allem in ganz Europa anscheinend soll nur Athen älter sein.
Ach, krass.
Also jedenfalls nach aktuellem Stand so ist das das, was in der Mehrheit behauptet wird. Und ja, deswegen eigentlich ziemlich so historisch krass, so diese Stadt. Die wird auch bezeichnet als Stadt der sieben Hügel.
Weil sie aus sieben Hügeln besteht?
Ja, sie, ich weiß gar nicht, sind es sieben, sind es mehr, es sind auf jeden Fall einige Hügel. Und die sind auch gar nicht so zu unterschätzen. Deswegen, ich sag's jetzt schon, ich werde es später nochmal erwähnen.
Ich werde es später auch nochmal für eine andere Stadt erwähnen.
Ja, wirklich, also Leute, nehmt keine High Heels mit. So, nicht cool. Ihr braucht, ja, festes Schuhwerk, weil es ist Und gute Lungen und alles, oder?
Also erst trainieren, bevor man an Lissabon kommt.
Quasi. Oder dort. Das ist ja dann quasi das Training schon. Lissabon, es hat mich ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, als ich es gelesen habe, ist gar nicht so groß. Hat 504.700 Einwohner, in etwa ein bisschen mehr als das.
Und ist die größte Stadt Portugals.
Ist krass, oder? Ja. Ich finde, das ist wirklich eigentlich sehr überschaubar. Und
hast du denn auch das Gefühl gehabt, als du fort bist, dass das eine überschaubare Stadt ist, oder ja, war es überlaufen?
Nee, also überlaufen, wenn dann wegen Touris. Ich war da tatsächlich im Dezember, deswegen kurz vor Weihnachten. Es war wirklich nicht so überlaufen und deswegen sehr angenehm. Ja, aber genau, was Locals eben angeht. Nö, aber deswegen fühlt sich die Stadt, finde ich, auch so an, dass man schnell ein Gefühl für die Stadt kriegt. Mhm. Und sogar irgendwie in den ersten paar Stunden. Und das finde ich sehr angenehm tatsächlich. Ich mag beides, ich liebe auch fette Großstädte, aber so irgendwie passt es auch zu Lissabon, finde ich. Ja, und was auch zu Lissabon passt, sind natürlich die vielen Sonnentage, die ich gerade so schmerzlich vermisse, aber damit ein kleiner Hin zu unserer letzten Folge.
Wieder ein kleiner Werbeblock, aber ich musste auch gerade dran denken. Also, ja. Also schon noch einen schlechten Wettertipp. Mhm. Nach Lissabon.
Ja, genau. Wenn einem hier die Wolken zu sehr auf den Keks gehen. Ab nach Lissabon, da gibt es nämlich 300 Sonntage durchschnittlich im Jahr.
Wow.
Krass, ne? Und auch im Winter sind auch durchschnittlich eben zweistellige Temperaturen so der Klassiker. Und ja, ich würde so als Reisezeit, glaube ich, trotzdem am ehesten so Herbst oder Frühling empfehlen. Von mir aus ja, wie gesagt, sogar Winter. Also ich fand es mega angenehm von der Temperatur her. Und im Sommer wird es halt ultra voll. Boah, also ist ja bekannt.
Und vor allem, wenn es dann die ganze Zeit noch bergauf geht, ja, dann schwitzt du dir wahrscheinlich auch nicht einen ab.
Voll, ja. Und da muss man überall Schlange stehen und sowas. Hm, muss nicht sein. Genau. Ja, das ist so ein bisschen das. So Fun Facts, Short Facts zu Lissabon an und für sich.
Mhm. Und wie lange warst du in Lissabon?
Boah, ich war nicht so lang da. Ich glaube, ich war 4 Tage da oder so und hatte dann noch irgendwie einen 5. Tag in Sintra. Da werde ich auch gleich noch zu eingehen. Mhm. So als Tagestrip. Ich glaube, 3 Tage oder so oder 3-4 Tage so sind eigentlich so gut. Natürlich, man kann mehr machen, aber wie gesagt, es ist halt überschaubar trotzdem. Man kann da, also man muss da nicht 2 Wochen verbringen. Auch wenn man die natürlich auch immer gut füllen könnte, wie überall, so für Slow Traveling und sowas. Aber ja, also man kriegt es auch in 3 Tagen, denke ich, hin, dass man wirklich den Eindruck hat, man kennt die Stadt. Und
das ist schön. Okay, also es hat dir auch gereicht, nur dass du nicht das Gefühl, du hast so viel verpasst.
Nö, also ich hatte schon das Gefühl, so ich kenne die Stadt jetzt, ich habe einen Überblick bekommen. Ja. Genau, übernachtet habe ich damals in einem ganz tollen Hostel tatsächlich. Das heißt, es ist Home Lisbon Hostel. Das war für mich natürlich auch irgendwie ganz besonders, weil es halt meine erste Solo-Reise war, ne? Und dann so eins der ersten Hostels und so überhaupt. Und das war irgendwie richtig süß, weil da gab es so ein Abendessen, jeden einzelnen Abend, weil das Hostel, ich weiß nicht, ob es der Dame gehört hat oder ob die irgendwie so mit jemandem da verwandt war oder sowas, aber jedenfalls ist das legendär für das Mama's Dinner, dass es dort jeden Abend gab.
Ach, cool.
Ja, und das war so eine gefühlt steinalte Dame, so, die ich glaube aus Lissabon kommt oder auf jeden Fall aus Portugal und die immer für das gesamte Hostel quasi gekocht hat. Und du konntest dich dann da anmelden, zu dem Zeitpunkt hat es irgendwie 7, 8 Euro gekostet und dann gab es 3 Gänge jedes Mal. Einfach immer so Local Food, dass halt sie, also du siehst sie direkt so vor dir, quasi wie sie gefühlt vor so einem gigantischen Topf steht und da einfach so mega begeistert so am Kochen ist. Und dann abends sitzen halt super viele Leute, wirklich, weil wirklich viele da auch mitmachen, so in diesem großen Gemeinschaftsraum, an diesen langen Tischen, unterhalten sich über alles so, was sie machen, so eine Hostelatmosphäre, aber so die beste Art von Hostelatmosphäre, weil es wirklich dazu gemacht
richtig
ist,
schön.
So zusammenwachsen.
Ja.
Und dann abends, also bei einem Nachtisch so, kommt dann auch Mama, kommt dann raus aus der Küche und sowas, unterhält sich mit allen, so stößt mit allen an und so. Leute, die am nächsten Tag aus dem Hostel wieder wegfahren, halten so eine kleine Rede, das ist so eine Tradition dann. Ja, das ist krass. Richtig süß.
Ich finde, das klingt gerade ein bisschen wie in so einem kitschigen, was weiß ich, Reisefilm, wo man so, wo so eine Gruppe durch die Reise so zusammengeschweißt wird voll. Und so eine richtig tolle Zeit haben.
Ja.
Also es klingt voll schön, also kitschig schön.
Kitschig schön, ne? Ja, aber total. Also gute Atmosphäre da, ja. Deswegen war es irgendwie auch besonders und hat, glaube ich, immer noch so einen besonderen Platz in meinem Herz.
Das
auch so
als erstes Hostel. Das wird bestimmt so ein Highlight gewesen.
Mhm, auf jeden Fall.
Was hat denn die Stadt noch so für Highlights zu bieten?
Boah, ganz, ganz, ganz viel. Also die Stadt an sich, finde ich, bietet sich einfach dazu an, sich zu verirren. Das habe ich damals schon so gesagt. Ich habe vor, mich einfach zu verirren und einfach rumlaufen, weil sie ist so verwinkelt. Sie hat ganz viele so verschiedene, bunte, unterschiedliche Viertel. Manche von denen halt wirklich so, dass man da eigentlich nur zu Fuß herumkommt, so. Und das macht ganz, ganz viel Spaß. Es gibt viele so schöne Plätze, Aussichtspunkte gibt es. Ich finde gerade so Sonnenuntergänge, also die sind legendär. Jeder einzelne Abend, ich meine, ne, 300 Sonnentage, ist einfach episch. So der Himmel wird pink und rosa und orange und da eben an diese, die heißen sogar, also die sind auch auf Google Maps zu finden unter Miradouros oder sowas. Ich kann leider nicht gut Portugiesisch aussprechen, werdet ihr noch merken. ja, und da halt irgendwie hinzugehen und dann eben gerade, wenn nicht Hochsaison ist, findet man dann so ein kleines Plätzchen auf so einer Mauer oder auf einer Bank oder sowas. Ich habe mich wirklich jeden Abend stundenlang habe ich mich da einfach hingesetzt, habe irgendwie gejournalt, habe gelesen, habe mir einfach den Sonnenuntergang angeschaut und es war so schön. Ist einfach gemacht dazu. Die Stadt ist gemacht dazu, es einfach zu genießen, wirklich. Ja.
Das klingt romantisch.
Es ist romantisch, wirklich, ja. Ja, und ansonsten, es gibt so tolle Stadtviertel, also verschiedene, wie gesagt, eben, es gibt das Alfama Stadtviertel, gerade da eben viel rumgelaufen, viel so enge Gassen und sowas. Man weiß nicht wirklich, wo man ist, aber man findet super überall bunte Kacheln und so. Und schön. Ja, schräges
Topf. Ich liebe auch diese portugiesischen Kacheln, die gibt es in Portugal, gibt es die nämlich auch.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, mein Traum wäre irgendwann mal so eine Küche oder so zu haben, die so fließt.
Zu 100% und auch die Türen. Irgendwie, das ist mir richtig positiv aufgefallen. Die Türen sind so schön.
Ja, da habe ich sogar auch noch Fotos in Porto gemacht. Ja. Ich dachte genau das Gleiche.
Einfach jede Tür kann man fotografieren. Total cool. Ja, auch das Baixa-Viertel, das ist quasi da unten direkt quasi am Meer so. Da ist dieser große Platz Praça do Comércio oder irgendwie sowas.
Ich glaube, das klingt sehr professionell.
Ja, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls mit diesem großen Torbogen, wo immer die ganzen Fotos entstehen, die mit diesen gelben Wänden und diese wie so ein Weg mit ganz vielen Torbögen. Mhm. Und ich habe diesen Platz geliebt, ne? Am Anfang, als ich mich das erste Mal so quasi verirrt hatte, ich bin einfach nur aus dem Haus raus und irgendwo hin, dann bin ich da gelandet und das war dann immer mein Lieblingsplatz. Ich bin da dann irgendwie regelmäßig hin, so in meiner Zeit, in meinen paar Tagen in Portugal oder in Lissabon bin ich regelmäßig dahin quasi. Habe einfach das so genossen, da so am Meer ja direkt quasi schon. Mhm. Auch, also es fühlt sich, ja, schon, ne? Fühlt sich so an, dann da zu sitzen irgendwie so. Und einfach so es zu genießen irgendwie.
Voll schön. Und auch voll cool, dass du so einen Lieblingsplatz hattest, weil es mir in Porto genauso ging.
Oha.
Und da muss ich dir auch gleich noch von erzählen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie es mit Lissabon weitergeht.
Ja, also es gibt halt auch ein krasses Nachtleben in Lissabon, im Bairro Alto vor allem. Das ist besonders bekannt dafür. Und dann gibt es natürlich die ganzen kleinen so, ja, teilweise bekannten, teilweise weniger bekannten so Schätze. Es gibt eine ganz, ganz tolle Buchhandlung, die älteste Buchhandlung der Welt heißt es, die Livraria Bertrand oder so.
Hast du das recherchiert? Konntest du das verifizieren? Ist das wirklich so?
Also es heißt, dass es tatsächlich so ist.
Krass.
So, ne? Keine Ahnung, letztendlich glaube ich, ne, wahrscheinlich ist nicht alles überall immer notiert, dass es jetzt offiziell eine Buchhandlung ist, aber trotzdem. Genau, aber es war auf jeden Fall so eine süße kleine Buchhandlung. Natürlich jetzt kein Geheimtipp, aber es gibt diese große Burg in Lissabon. Die, das Castelo de São Jorge. Jorge. Irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich habe es vorher gegoogelt, aber es ist nicht so einfach, es auszusprechen. Seht mir das nach. Aber ja, ein schönes so, ja, eine schöne Burg, an der man, finde ich, halt auch über die Burg hinaus einfach Zeit verbringen kann, weil es eben auch wieder so ein Aussichtspunkt ist für den Sonnenuntergang.
Ja, ich wollte fragen, die Burg liegt ja dann wahrscheinlich auch so über der Stadt.
Ganz
genau. Es ist wahrscheinlich etwas anstrengender, da hinzukommen.
Ja.
Aber dafür wird man mit einer schönen Aussicht belohnt.
Exakt,
und könnte sich einen schönen Sonnenuntergang anschauen.
Würde ich sogar sehr empfehlen. Also das ist total süß. Da kann man auch so draußen noch ein bisschen rumlaufen. Dann sind da so wie so von der Burgruine noch so kleine Steinteile und so kleine Türen und Torbögen und sowas, wo man so durchlaufen kann. Und einfach, ja, wie in so einem kleinen Park sich da noch so hinsetzen kann und herumflanieren kann.
Schön.
Ja, total schön. Dann gibt es so kleine so Sachen, sowas wie der Elevador de Santa Justa oder so. Das ist so ein Fahrstuhl, der mitten in der Stadt steht und zwei Stadtviertel miteinander verbindet, weil dadurch, dass es die Stadt der sieben Hügel ist, ist es natürlich sehr hügelig. Und
sowas habe ich auch schon mal gesehen.
Mhm. Und ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, den zu nehmen. Ich habe ihn damals nicht genommen, soweit ich weiß, weil, keine Ahnung, kostet halt extra und irgendwie die Leute stehen gerade so in der Hochsaison anscheinend sehr, sehr, sehr lange an.
In der Zeit bist du wahrscheinlich längst gelaufen, ne?
Ja, also du kannst halt wirklich, also du brauchst da irgendwie 2 Minuten, um hochzulaufen. Aber er ist sehr schön, auf jeden Fall. Und wurde wohl, wenn ich mich von einem Schüler, von dem Typen, der den Eiffelturm, den Eiffel.
Gustav.
Ja, wurde der gebaut und sieht auch so ein bisschen vom Stil her so aus. Also ganz ästhetisch und sowas, wenn man auf dem Stil steht. Dann ansonsten, wenn die Füße irgendwann müde werden, lässt es sich auch ganz gut in diesen romantischen gelben Bimmelbahnen durch die Stadt fahren. Vor allem bekannt ist die Tram 28, die ist so seit den 1930ern so aktiv.
Mhm.
Ja, auch da in der Hochsaison anscheinend eher so sehr viel Andrang, aber ansonsten finde ich das eigentlich auch ganz schön, da so herumzutuckern. Ja.
Cool, das ist auch irgendwie so ein richtig typisches Fotomotiv von Lissabon.
Total.
Und das verbindet man irgendwie auch direkt damit. Ich meine, in Portugal gibt es auch so eine Bar.
Ah, ja.
Ich glaube, sie war nicht...
In Portugal.
in Porto. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welche Farbe sie hatte, aber es gab auch so eine Bar. Aber in Lissabon sind die irgendwie... Ist irgendwie so bekannt dafür.
Voll, ist irgendwie total signifikant, so wie so ein Maskottchen, finde ich.
Ja.
Ja, finde ich auch ganz schön. Ich höre auch sofort schon so dieses Bimmeln. Ja, total schön. Ja, ansonsten finde ich so als Halbtagestrip eigentlich eine schöne Idee, dass man zum Torre de Belém läuft. Also, der ist ja bekannt so, ne? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie der so aussieht, so... grau, kann man auch betreten dann, würde ich auch empfehlen. Ist ganz cool, so ist nicht so gigantisch, aber es ist irgendwie ein besonderer Ort und übrigens auch ein UNESCO-Weltkulturerbe inzwischen. Und Belém liegt so ein bisschen halt außerhalb von der Innenstadt von Lissabon. Und meistens nehmen die Leute dahin die Tram eben auch, aber ich bin damals dahin gelaufen, das sind so anderthalb Stunden oder so. Aber das ist vor allem cool, weil man auf dem Weg eben noch an so einem Denkmal der Entdecker zum Beispiel vorbeikommt. Aber auch so an anderen Orten, da war auch irgendwie so ein random, so großes Gebäude, so modern, mit so einem schrägen Dach, auf das man laufen konnte. Und dann auch nochmal halt über, weil man die ganze Zeit an der Küste entlang läuft, auch die ganze Zeit halt einen krassen Blick hat und eben von diesem Dach erst recht so und sehen kann, wo man hergekommen ist von der Innenstadt von Lissabon. Dann eben da mehr oder weniger so durch die Pampa eben zum Torre de Belém läuft, nach Belém. Oder auch eben... da gab es so einen Baum mit so einer Schaukel, die irgendwie da so dran hing. Das fand ich auch richtig süß, mich da so dran zu setzen und so. Und es war halt total leer und niemand hat das quasi gemacht, aber ich fand es total cool. Und
das klingt voll gut. Ich habe da noch nie von gehört. Belém, muss ich immer an was Leckeres zu essen denken. Aber schön.
Ja, total. Und das Leckere zu essen, das ist ja dann natürlich die Belohnung. So, man kommt da an. Ich war dann in diesem, hier im... Torre de Belém und danach habe ich mich natürlich in die berühmte wie so Bäckerei, Café für die Pastel de Belém gesetzt. Hattest du die mal?
Lecker, die gab es auch in Porto. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht genau, aus welcher Stadt die eigentlich kommen.
Weiß ich auch nicht. Also die Pastel de Belém kommen von dort, aber
die Pastel de Nata. Die Pastel de Nata kommen aus Lissabon, meine ich.
Ah, okay.
Ohne lügen zu wollen. Ja. Aber ich glaube es. Aber stimmt, Pastel de Belém kommen aus Belém.
Ja, genau.
Und die sind ja so ein bisschen wie so ein, ich fand wie so ein Berliner, nur mit Cremefüllung.
Ja.
Oder?
Wäre jetzt nicht so die Assoziation.
Oder habe ich gerade was anderes
Berliner? Nö, also ich weiß nicht.
Ja, so ein rundes Teilchen mit aber Füllung und dann Puderzucker drauf.
Stimmt, aber ich finde, es ist viel mehr so puddingartig.
Ja, die Creme.
Ja, genau, aber ich finde, es hat halt viel weniger so Teig. So dieser Teig von so einem Berliner ist ja eher so, dass man so rein so kaut.
Okay, oder? Es ist, Pastel de Belém ist noch ein bisschen fluffiger vielleicht. Ja,
und eher so muffinförmig.
Echt? Ich fand die ich gegessen habe, waren irgendwie so Berlinerförmig. Deswegen musste ich voll an Berliner denken.
Okay, vielleicht hatten wir einfach unterschiedliche Formen. Aber die Pastel de Belém, die man auf jeden Fall in diesem einen berühmten Café dort kriegt, die sind eher, also ja, die sind eher so, glaube ich. Okay. Aber
im Endeffekt ist es auch egal.
Alle lecker.
Sie schmecken.
Ja, sie schmecken mega gut. Ich fand das super cool, da zu sein. Auch da wieder Pastel de Belém. Dieses Café ist sehr beliebt. Man kann da sogar so aus dem Schaufenster so quasi reinschauen, wie die gemacht werden. Das ist irgendwie ganz süß.
Cool. Und
ist auch drin irgendwie so.
Ich finde, klassisch. Portugal hat mich schon allein wegen der Teilchen und ja, Süßigkeiten überzeugt, Teilchen, oder?
Toll, ja. Ja, zu 100%.
Und allein diese, also Pastel de Nata sind ja wie auch so kleine Puddingteilchen.
Ja, genau. Ja.
Was bist du? Team Belém oder de Nata?
Uff. Also ich glaube, schwer zu sagen, vielleicht Belém, aber ich verbinde es halt auch mit der Erfahrung.
Ja, okay.
So, ja.
Das ist ein Argument.
Ich habe den Eindruck, es ist so individuell. Hast du einen Favoriten?
Oh, ich glaube, ich kann mich nicht so gut entscheiden. De Nata habe ich öfter gegessen.
Ja, same.
Fast jeden Tag, glaube ich.
Fair.
Und Belém gab es nicht so oft.
Ja, klar. Ist ja, glaube ich, ein sehr halt ein Belém.
Also Pastel de Nata sind ja so, ich glaube, das ist so das typischste, die typischste Süßigkeit in ganz Portugal. Fall. Und deswegen gibt es die so an jeder Ecke.
Ja.
Aber wenn ich jetzt gerade eins essen... Oh, ich könnte mich nicht entscheiden. Weiß ich nicht.
Ist okay. Ja, wenn man in Portugal ist, das Gute ist, man muss sich ja nicht entscheiden. Man kann morgens Belém und mittags Nordhorn.
Oder morgens und mittags einfach beides.
Beides, exakt. Meine Wahl auf jeden Fall. Ja, und wenn man dann satt ist, kann man zum Beispiel weiter zum Hieronymus-Kloster. Da war ich tatsächlich leider nicht.
Da das ist aber auch in Belém.
Das ist auch in Belém und das ist auch ein Weltkulturerbe von UNESCO. Ja, und total schön, ne, soll es sein. Steht sogar zweimal auf unserer Liste. Ich habe mir so eine Liste, ne, mit den Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe und irgendwie habe ich es zweimal aufgeschrieben.
Muss schön. Was Besonderes sein.
Anscheinend. Ja, und das sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich, glaube ich, für so Lissabon, so also Zentrum quasi empfehlen würde.
Aber das ist ja eigentlich nicht Zentrum.
Da nee, also Belém ist nicht Zentrum, ja.
Ja, okay.
Ja, das stimmt, aber quasi trotzdem da so.
Okay.
Und als kleinen Tagestrip würde ich wirklich, also ich würde es um nichts missen wollen. Ich fand das so krass. Würde ich auf jeden Fall nach Sintra gehen. Da kann man easy wirklich, auch wenn man halt kein Auto hat, mit dem Zug hin. Braucht man auch nicht im Vorhinein buchen so. Für 11,50 Euro war es jedenfalls lange Zeit so. Also jedenfalls ultra so bezahlbar. Einfach reinsteigen, 2 Stunden oder 2,5 Stunden später oder sowas, ist man in Sintra und dann läuft man da herum. Mhm. Das ist keine krasse Stadt. Also ich glaube, es ist quasi keine Stadt. So. Jedenfalls alles, was es quasi hat, sind Schlösser. Also es besteht einfach nur aus Schlössern, die so verteilt sind. Das heißt, man muss auch schon zwischen denen so länger so herumlaufen. Oder.
Aber es ist eine eigene Stadt.
Mhm. Mhm. Soweit ich weiß, genau. Und da gibt es eben verschiedene und ich glaube, ehrlicherweise, um alle zu sehen, bräuchte man 2 Tage. Aber ich glaube auch nicht, dass es nötig ist. Und der Eintritt ist natürlich immer so eine Sache, ne?
Deswegen, in jedes Schloss. Ja. Oder kann man wie so ein, vielleicht gibt es auch so einen Pass oder so für alle Schlösser?
Exzellente Frage. Let's see. Ah ja. Ja, also es gibt wohl auch so teilweise Kombi-Tickets. Hm. Ja, kann man sich natürlich überlegen. Aber so an und für sich ist es halt schon eher teuer. Also,
ja. Und man muss ja natürlich auch gucken, wie viel Zeit man hat, ne? Ob man dann.
Ja, genau.
Aber kommt natürlich darauf an, was man so für Interessen hat, wenn man die ganzen Schlösser sehen will.
Genau. Also meistens ist es dann aber schon so 10 bis 15 Euro oder sowas pro Dingens, pro Schloss. Ich habe damals 3 Stück gemacht und vor allem 2 davon würde ich sehr ans Herz legen den Leuten. Also vor allem der Palacio Nacional de Pena. Den fand ich richtig krass. Der ist so bunt, dieser Palast, also dieses Schloss. Das ist wirklich einfach so, so knall, nee, nicht knall, eigentlich eher so senfgelb, aber hat eben auch so irgendwie so rote, so Türmchen und sowas. Sieht so ein bisschen aus, könnte es irgendwie auch aus, also aus Phantasialand sein oder sowas, ne? Und irgendwie, es könnte auch noch so eine Achterbahn herumfahren, aber gleichzeitig hat es halt irgendwie so trotzdem so auch historischen Wert und so. Und das ist total schön. Also wirklich, so ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Ich habe wirklich so, vielleicht irgendwie drauf stehen, schon so ein paar Schlösser so und Burgen und alles Mögliche gesehen. Aber das fand ich wirklich krass. Sowas, also total, total geil und irgendwie auch noch auf so einem Hügel mal wieder. Das heißt, man hat wieder irgendwie einen krassen Blick gehabt. Würde ich vor allem ans Ende setzen tatsächlich. Für erstens Highlights, so das Gute kommt zum Schluss, das Beste kommt zum Schluss. Aber auch so für den Sonnenuntergang wieder, weil wir eben diesen krassen Blick haben und so. Und halt in dem Fall auch über, ich weiß nicht, ob es Weinberge sind, aber auf jeden Fall so schöne so grün bewachsene Hügel und sowas zu schauen, statt halt über eine Stadt, auch richtig episch. Davor würde ich, glaube ich, zur Quinta de la Regalera gehen.
Ich finde, das klingt sehr professionell.
Das ist auch natürlich Schloss, aber es ist eher wie so ein Garten. Also es hat mich ein bisschen erinnert, ja, so ein bisschen wie an Gaudi, der Garten in Barcelona. Ne? Geht so in die Richtung, weil quasi das ganz viel grün ist und dazwischen eben so weirde, coole, alle so in diesen so weiß-creme-grauton gebauten so Türmchen und kleine Schlösschen und Gebäude sind und eben auch so zum Beispiel so richtig so random kreativ einfach so ein Loch im Boden mit so einer Treppe, so einer riesigen Wendeltreppe quasi, die man dieses Loch entlang laufen kann runter und dann ist man ganz unten plötzlich so unterirdisch quasi und kann hochschauen, man sieht einfach nur so diese Wendeltreppe so in diesem grau Wassersichtton so, die so hochführt und dann oben einfach quasi Himmel. Das ist abgefahren. Ja, so.
Klingt fancy.
Ja, es ist halt wie in so einem Märchen irgendwie. Du denkst dir wirklich, es ist so verwunschen und irgendwie auch wieder sowas, was man irgendwie noch nie gesehen hat. Das fand ich auch sehr krass. Und mein drittes Schloss, das war das Castello dos Muros. Das ist so, wirkt so ein bisschen, ja, wie so eine winzige chinesische Mauer. Also hat auf jeden Fall halt diese, das ist das, was das ausmacht, diese Mauern, dieses, was man so dann auch am Horizont sieht, quasi so diese typischen so, wie heißen das? Zinne? Heißt das Zinne?
Zinn.
Ja, wie so halt das, wie wenn Kleinkinder eine Burg malen quasi. Nur halt richtig lang und da kann man halt ewig herumlaufen und sowas und sich da eben auch die Umgebung anschauen. Genau, wenn man nur 2 machen kann, würde ich die beiden ersten empfehlen. Auch eben in der Reihenfolge Benna am Ende. Aber total cool. Also alle 3, ehrlicherweise, total cool. Und irgendwie so eine geile Abwechslung, wenn man halt den ganzen Tag in Lissabon ist, dadurch diese, ja, halt so eine richtige Stadt so läuft. Und dann plötzlich ist man so mitten im Nirgendwo gefühlt und hat einfach nur so Schlösser.
Das finde ich gerade so cool, dass, was du so erzählt hast, dass Lissabon anscheinend doch, also dass es nicht einfach nur eine Stadt ist, sondern dass es irgendwie total facettenreich klingt. Das.
Absolut, ja. Also es ist irgendwie nicht so wie jede Stadt gefühlt. Also ich glaube, so, wenn man, keine Ahnung, in Barcelona war, hat man nicht, weiß man, also es ist einfach ein anderes Gefühl. Es ist natürlich auch ganz anders, aber so an und für sich, ne? Ich finde, manchmal gibt es so Städte, wo man Eindruck hat, ah, das erinnert mich an das und das und das. Aber Lissabon ist schon, finde ich, sehr so einfach Lissabon, so. Nepal ist Nepal. Lissabon ist eine Lissabon. Gute Zitate von mir.
Ja, cool. Aber ja, jetzt hätte ich auch mal Bock, nach Lissabon zu reisen.
Ja, toll. Also kann ich sehr empfehlen. Ich finde, Lissabon fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an. Das habe ich irgendwie gehabt, das Gefühl, so als ich da hingefahren bin. Ganz krass, so vom ersten Tag an. Und anscheinend, als ich irgendwann als ganz kleiner Knirps mal in Lissabon mit meiner Familie war, habe ich das anscheinend auch schon so gefühlt, habe ich dann gehört im Nachhinein. Meine Mutter meinte, ach krass, so, ja, das fanden wir alle immer so irgendwie in Lissabon. Und ich anscheinend habe mich auch schon immer wohl in Lissabon
gefühlt. Voll schön, dann war das ja wie nach Hause kommen.
Ja, so ein bisschen. Es ist halt einfach so bunt und einladend und irgendwie auch einfach freundlich, die Leute auch und so. Ja.
Schön.
Genau.
Und dann warst du ja auch noch in Porto.
Dann war ich in Porto, aber du warst vor allem auch in Porto. Ich habe so viel geplappert. Erzähl mal.
Dann starte ich jetzt erstmal mit ein paar Short Facts zu Porto. Oder auch Oporto, wie es im Portugiesischen heißt. Ich habe es wahrscheinlich überhaupt nicht schön ausgesprochen, aber Oporto halt.
Ja.
Das ist nämlich die zweitgrößte Stadt Portugals. Hat etwa die Hälfte der EinwohnerInnen von Lissabon, also rund 240.000. Und Oporto heißt, oder Porto, bedeutet halt im Deutschen Hafen und liegt auch im Norden des Landes an der Atlantikküste.
Mhm.
Und ich war da im August 2021 und war etwa 9 Tage da. Das klingt, finde ich, erstmal recht lang für eine kleine Stadt, weil es ist wirklich nicht so riesig. Mhm. Aber man wird noch heraushören, denke ich, warum es sich doch lohnt, so lange zu bleiben. Ich bin recht spät angekommen und da kann mich noch so gut daran erinnern, wir sind nämlich losgefahren, wir sind mit dem Bus vom Flughafen ins Hostel, das Wine Hostel, das kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Und wir sind, wir sind halt spät angekommen. Ich hatte gar nicht so viele Assoziationen mit Porto, außer Portwein.
Klar,
Klassiker. Und diese Stadt war, also das Winehouse liegt mitten in der Stadt an einem belebten Platz, an einem richtig schönen Garten, dessen Namen ich gar nicht erst versuche auszusprechen. Und einen Tag vorher war das, glaube ich, dass die Corona-Regeln in Portugal gelockert wurden. Und deswegen war diese Stadt so trubelig und so hellwach, obwohl es noch spät war. Und wir haben eigentlich nur unsere Sachen eingecheckt, haben zur Begrüßung ein Glas Portwein bekommen und sind dann direkt wieder raus, weil das so schön war, weil gut, bei uns war es zu dem Zeitpunkt ja auch alles noch ein bisschen strenger und es lockerte sich gerade erst wieder und deswegen war das so ein schönes, lebendiges Gefühl, da wieder dran, draußen zu sein und ich hatte das Gefühl, allen Leuten ging es halt so. Und genau, wie gesagt, es ist halt eine Weingegend, Porto liegt am Fluss Douro und wenn man von Portugal, wieso sage ich immer Portugal, wenn ich Porto meine? Von Porto werden halt zum Beispiel auch ganz viele so Wine-Tours angeboten, dass man da ein bisschen rausfährt und die ganzen Weinstöcke und so anschauen kann. Ich glaube, auch Weinproben gibt es da en masse. Witzigerweise musste ich eben auch dran denken, als du erzählt hast, dass in Lissabon immer bergauf und bergab und bergauf und bergab geht. Es ist in Porto auch ähnlich. Ich glaube, das, was ich von Lissabon gehört und gesehen habe, ist es da noch ein bisschen extremer. Aber auch Porto ist eine sehr eng bebaute Stadt. Es gibt viele süße, schmale kleine Gassen. Auch gerade so in der Altstadt Ribeira. Also es gibt süße Häuser, aber es ist alles sehr eng und es geht auch mal hoch oder runter.
Ja, total.
Und was ich da auch mal so schön fand, war nämlich, wie wir eben schon gesagt haben, die Türen und vor allem diese Fliesenkunst, diese Azulejos, die übrigens im Mittelalter aus den arabischen Ländern nach Portugal gebracht
wurden. Ja, gibt total Sinn. Liegt ja auch nicht so weit weg.
Genau. Und die sieht man vor allem, habe ich das gesehen, an Kirchen, die dann schön verziert wurden oder São Bento. Das ist der Bahnhof in Porto.
Ja.
Und der ist ja auch wirklich so ein Touri-Highlight. Mhm. Und der ist auch so toll. Diese Azulejos sind auch irgendwie nicht nur an den Wänden, sondern auch an der Decke, an der sehr hohen Decke. Und die sind meistens auch blau-weiß und eben so mit Malereien verziert, die auf diverse portugiesische Traditionen oder Landschaften anspielen. Und eben in São Bento sind sie ja auch sehr traditionell.
Ja.
Und es sieht wirklich toll aus, finde ich. Also es ist wirklich, gut, wenn man reingeht, ist es halt auch einfach ein Bahnhof. Aber dafür, dass es ein Bahnhof ist, sieht es schon wirklich überhaupt nicht ramschig aus, sondern wirklich, wirklich schön.
Ja, zu 100%.
Und das wahrscheinlich bekannteste Wahrzeichen von Porto ist die Brücke Ponto Dom Luís I. Was auch immer das auf Portugiesisch heißt. Die verbindet nämlich Porto mit Vila Nova de Gaia und ist irgendwie auch ziemlich von der Architektur ziemlich cool, ne?
Finde ich auch. Ja.
Die ist irgendwie so riesig und besteht ja auch so aus zwei Elementen, dass man oben langlaufen kann und unten.
Mhm.
Und wenn man dann rüber nach Vila Nova de Gaia, das ja auch bekannt ist für Portweinlager und Restaurants, kann man nämlich in der Stadt nach oben laufen, in den Jardim do Morro. Das ist ein Garten, der an einem Nonnenkloster oberhalb der Stadt liegt. Und von dort aus hat man einen, glaube ich, vielleicht sogar den besten Blick auf Porto.
Ich würde auch sagen, ja.
Und auch da kann man, glaube ich, den Abend ziemlich gut ausklingen lassen, Sonnenuntergänge schauen und einfach nur chillen.
Voll.
Ne?
Ja, ich finde auch, es sieht so schön aus. Und dann hat man den Fluss da unten und sowas und dann sieht man die Hügel eben. Das ist so schön.
Ja.
Wirklich.
Und es ist auch, gerade wenn man da entspannt, finde ich, das ist einfach so belohnend, weil der Aufstieg, je nachdem, ich war, wie gesagt, im August da und es war doch auch zwischendurch ziemlich warm, gerade wenn man so viel bergauf läuft. Aber man wird irgendwie immer wieder belohnt. Vor allem gibt es in Porto super gutes Essen.
Mhm.
Also ich war in so vielen süßen kleinen Restaurants, die man wirklich nicht so an jeder Ecke findet und auch nicht sofort, habe ich irgendwie teilweise zufällig, glaube ich, gefunden. Teilweise in einem Blog, teilweise wirklich zufällig einfach auf Google Maps geschaut. Ich werde das auch mal dann auf Instagram posten, weil die Namen habe ich jetzt alle nicht mehr im Kopf, aber so schön und so, so kleine Restaurants, die dann nur mit Zutaten, mit regionalen und lokalen Zutaten kochen und nur Bio und so ein kleines Menü anbieten. Das war richtig süß. Oder so ein anderes Restaurant, da gab es auch nur zwei Menüs, da hast du gesagt, möchtest du Fisch oder Fleisch? Mhm. Ich weiß gar nicht, was VegetarierInnen da essen würden, aber vielleicht würde auch das gehen. Aber das war trotzdem total, was ich daran immer gut finde, ist, wenn es nur so wenig Angebot gibt, dann sind ja meistens die Produkte auch hochwertiger. Genau. Das war so schön, weil das auch unscheinbar war. Ein bisschen, man musste so ein paar Sträßchen, Gässchen reinlaufen und das Restaurant sah unscheinbar aus und dann musstest du da erstmal durch. Das war auch gar nicht so toll, aber das hat einen richtig schönen Hinterhof, wo der auch so bewachsen war und dann ist da mal so eine süße Katze langgelaufen und man hatte voll den schönen Blick auf Porto.
Wie schön!
Das war richtig toll.
Das ist genial.
Toll fand ich natürlich auch diese ganzen portugiesischen Naschereien. Ich war mit einer Freundin da und wir haben eine Bäckerei gefunden. Ich spreche den Namen auch nicht aus, weil ich glaube, man wird sowieso nicht verstehen, wie man es schreibt. Aber ich werde ihn auch auf jeden Fall noch posten, weil das war die beste Bäckerei, die wir in ganz Porto gefunden haben. Wir haben uns ein bisschen durchprobiert und im Endeffekt sind wir immer wieder da gelandet, weil es super lecker war. Es war leider immer ein bisschen voll da, aber es war recht zentral und es war auch günstig.
Traumhaft. Richtig gut. Ich muss immer mehr.
Und ich habe ja eben schon gesagt, ich hatte auch so einen Platz.
Ja, genau.
Das war der Praça de Carlos Alberto.
Mhm.
Und diese Bäckerei ist übrigens direkt in so einer Gasse, neben diesem Platz.
Okay.
Und das war auch super schön, weil da drumherum, das war auch so das Ausgehviertel.
Ja.
Und drumherum ist immer viel passiert. Du konntest auf diesem schönen Platz sitzen und man konnte immer super Leute beobachten.
Mhm.
Und da gab es jeden Samstag so einen richtig schönen Markt. Und da war ich auch mal, da habe ich so schöne Keramik. Also so, Portugal ist ja auch so bekannt für schöne Keramik.
Genau.
Da gab es auch schöne Keramik und das fand ich total nett. Überhaupt konnte man auch ganz gut da shoppen gehen in Porto. Also es gab auch ganz coole Secondhand-Läden. Und dieser Platz war übrigens auch Abholort für meinen Surfkurs, den ich da ja gemacht habe.
Auf die Wellen.
Genau, ich hatte mir ja vorgenommen, ich möchte ja unbedingt in Portugal surfen lernen. Und deswegen habe ich dann eben halt in Porto einen 5-Tages-Kurs gebucht. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil wir wurden da immer abgeholt mit dem Bus. Und dann sind wir so 20 Minuten ungefähr gefahren. 20, 25 Minuten.
Das war auch wirklich nicht viel.
Ja, und es war immer total entspannt, weil man immer hin und zurück gefahren wurde. Genau. Und manchmal durfte man auch bleiben, wenn man will. Mhm. Da muss man halt nur später mit dem Bus. Aber dann konnte man noch am Strand in Matosinhos entspannen oder sich da was angucken. Und das war halt total cool. Also, obwohl der Süden Portugals natürlich noch bekannter ist für Surfurlaube, kann man halt auch eben im Nordwesten surfen lernen. Und gerade für AnfängerInnen reicht das halt auch. Also ich kann vielleicht verstehen, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, gut, wir waren auch mal morgens, da war der Wellengang noch nicht so stark. Das hat für mich erstmal gereicht. Ich war auch nicht besonders talentiert, muss man sagen. Aber ich hatte meistens doch auch meinen Spaß. Und vor allem, was mir so gut gefallen hat, ist, dass ich richtig viele nette Leute kennengelernt habe.
Das glaube ich. Also sowas, ne?
Ja. Camp. Wir hatten... Es war ja kein Camp, ja, okay, wurden so abgeholt, aber ja, man hat geht natürlich ja trotzdem, ja, man hat trotzdem den ganzen Tag eigentlich dann mit den Leuten gechillt. Die SurflehrerInnen waren total nett, vor allem hatten wir so einen Lieblings-Surflehrer, der hat uns das irgendwie so richtig gut beigebracht und der war voll cool. Und die Leute, wir haben dann regelmäßiger mal was mit welchen gemacht, die mit einem Italiener haben wir uns ganz gut verstanden, dann kam noch irgendwann ein Deutscher dazu und zwei Mädels aus Ungarn. Und dann haben wir zwischendurch sogar noch Leute in unserem Zimmer im Hostel kennengelernt, die kamen aus Schweden. Und so hat sich diese Clique immer so ein bisschen durchgemischt. Und mit denen haben wir dann halt auch nach den Surfkursen noch was gemacht. Wir sind zusammen essen gegangen. Oder als wir zurück in Porto waren, sind wir auch gerne was zusammen trinken gegangen. Da war zum Beispiel eine Location ziemlich cool, die hatte uns der coole Surflehrer empfohlen. Das hieß das Base. Das ist etwas überteuert und hat erstmal so einen kleinen Schickimicki-Flair, aber überhaupt nicht unsympathisch, weil sonst wäre ich da auch nicht hingegangen, weil ich mochte die Atmosphäre total. Und zwar ist das ziemlich cool, wenn man da reinkommt, dass man, da ist so eine Bar in der Mitte und drumherum sind auch so ein paar, auf so einem gepflasterten Boden, so ein paar Holztische und Bänke, sodass man auch gemütlich sitzen kann. Und drumherum ist aber noch ganz viel Platz, weil die Bänke und Tische waren halt meistens besetzt. Klar. Drumherum ist noch so eine große Wiese und da sind so ganz flache Tische, dass man nämlich auf der Wiese sitzen kann. Deswegen, wichtig, am besten irgendwas zum Draufsitzen mitbringen. aber da sind dann halt so richtig schön, ich glaube, es waren so Olivenbäume. Auf jeden Fall sahen sie so ein bisschen knorrig aus. Ja. Und überall so Lampions und Lichterketten.
Wie schön.
Und das ist halt echt schön. Und aber auch drumherum, das ist halt auch da... Es war eigentlich alles die Ecke, wo auch das Rhein-Hostel war. Und drumherum, das war alles das Ausgehviertel. Und ich habe es geliebt, dass alles so fußläufig zu erreichen war. Und mein absoluter Tipp, absolut kein Geheimtipp, aber man sollte es trotzdem machen, wenn man in Porto ist, finde ich, einen Porto Tonico trinken.
Hast du das gemacht? Nein, hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte Portwein, aber kein Porto Tonico.
Und Porto Tonico ist ja eigentlich nur Portwein mit Tonic Water. Ja. Und gibt es in Rot und in Weiß. Mhm. Und schmeckt beides lecker. Und
das klingt auch gut.
Das witzig ist, dass du sagst, dass es gut klingt, weil allen Leuten, die ich das erzählt habe, sagen, das klingt ja voll komisch.
Ja, das Ding ist so, es gibt ja auch viele Leute, die keinen Portwein mögen. Ich liebe Portwein und ich liebe auch so Gin Tonic und sowas. Deswegen, ich sehe das voll für mich.
Ja, und das war so eine gute Mischung, weil ich kann verstehen, wenn Leute zum Beispiel sagen, ich kann nicht so viel Portwein trinken, weil der ist natürlich auch kräftig und stark und süß. Aber wenn du das mit diese Frische vom Tonic Water.
Im Sommer, geil.
Und das habe ich an allen möglichen Stellen getrunken und der war überall lecker.
Ja.
Und Sangria gab es auch viel, auch im Base. Da konnte man sich immer so eine kleine Kanne bestellen und haben wir uns immer geteilt.
Ja.
Das war super. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ja so an sich nicht die typische Städteurlauberin.
Ich weiß.
Aber diese Mischung hat es für mich wirklich perfekt gemacht.
Ja.
Ich fand es toll, dass ich diesen Surfkurs noch mit hatte. Und deswegen, ich hoffe, man hat auch gemerkt, dass die 9 Tage deswegen...
Ja, geht ja total
Sinn. Also das hat halt voll gut gepasst, weil nach diesem Surfkurs konnte man schon immer noch ein bisschen was machen. Aber du hast nicht mehr richtig die Stadt entdeckt, natürlich. Du bist nicht mehr bis nach Gaia oder so rübergewandert, sondern du bist dann vielleicht nochmal abends da bei dir... ums Hostel so ein bisschen rumgewandert. Viel mehr hat man ja dann auch nicht mehr gemacht. Und das ist ja voll okay. Und wenn man dann noch ein paar Tage zusätzlich hat, das war super. Ich habe einfach so nette Menschen kennengelernt, die alle auch einfach richtig gut drauf waren. Und irgendwie war ich auch einfach gut drauf. Ja. Und das hat so schön gemacht. Ich habe tolles Essen gegessen. Also wirklich, das waren so schöne Restaurants. Toller Wein. Und ich fand die Kombi echt doch ganz gut mit aus Stadt und Strand oder Sporturlaub, weil ich mich auch einfach gerne im Urlaub dann noch ein bisschen bewege und ein bisschen entspannen kann. Und dann kann man zum Beispiel auch mal Nachmittag in Matosinhos am Strand liegen bleiben nach dem Surfkurs. Und dann fährt man abends wieder in die Stadt zurück. Und Porto, da ist zwar auch was los, aber es ist zum Glück nicht die allertrubeligste Stadt. Und deswegen finde ich es ganz angenehm.
Genau.
Dass das so eine coole Kombi ist.
Ja, ne? Total. Vielleicht auch so gerade eine gute Alternative in der Hochsaison, wenn man eben doch nur in der Hochsaison Zeit hat, zu Lissabon. Weil es wird trotzdem nicht leer sein, aber es wird trotzdem schon weniger überlaufen sein, oder?
Ich glaube schon. Also im Endeffekt kann ich es vielleicht nicht so gut beurteilen, weil da gerade die Corona-Regeln erst gelockert wurden. Vielleicht waren die Leute auch noch teilweise vorsichtiger. Ja, aber ich glaube auch im Frühjahr oder im Herbst kann man da eine gute Zeit haben. Es kommt ja auch darauf an, was man machen will. Ja. Ich glaube, im Herbst kann man zum Beispiel auch noch ziemlich gut surfen gehen. Mhm. Das Wasser ist so oder so arschkalt. Also das geht sowieso nur mit Neoprenanzug.
Ja.
Aber ja, wie hat dir denn Porto eigentlich gefallen?
Boah, ich fand Porto auch richtig toll. Also es hat mich ja sehr überrascht. Ich hatte mich null dazu informiert, weil ich nicht vorgehabt hatte, da ja hinzufahren, habe ich ja eben schon erzählt. Und dann im Bus quasi nach Porto habe ich geschaut, so, was kann ich da eigentlich so machen? Wie heißt der Fluss nochmal zum Kram, ne? Und hatte sehr spontan auch da ein Hostel gebucht. Das Hostel war okay so, aber die Leute waren super nett. Ich hatte nur Regen in Porto. Ich hatte nur Regen. Aber tatsächlich war es ganz witzig, weil ich dann eben mit den Leuten irgendwie viel gemacht habe. Also mit den Leuten aus dem Hostel habe ich mich dann noch am ersten Abend irgendwie rausgesetzt, so in den Regen. Aber unter so einem Zelt und wir haben einfach dort Portwein probiert und so. Das war total cool, so alles nette Menschen. Und dann, irgendwann habe ich so eine Free-Walking-Tour gemacht und ich fand das auch total cool. Mhm. Und habe danach noch mit den Leuten was gegessen und sowas. Und irgendwie, es war eine schöne Atmosphäre, finde ich. Die Stadt hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht. Also vor allem so nach diesem kleinen Downer, den ich so in der Einsamkeit an der Algarve hatte, hat es mich so richtig hat es mir richtig viel so Lebensfreude gegeben. Also so, ich glaube, ich habe eine ähnliche Atmosphäre gespürt wie du, auch wenn wir zu anderen Zeitpunkten, zu anderen so auch Lebenszeitpunkten quasi da waren. Aber gerade so für mich als erste Solo-Reise nach Portugal fand ich das irgendwie so einen guten Abschluss, weil ich danach quasi nur noch zurück nach Lissabon und dann nach Deutschland gegangen bin.
Ja, voll schön. Ich glaube, dieses Wort, das du gerade benutzt hast, finde ich, passt einfach so gut. Und zwar lebensfroh.
Ja.
Und das war wirklich, also wie gesagt, ich glaube, es hatte auch was damit zu tun, dass dann gerade die Regeln wieder lockerer waren und die Leute wirkten alles so lebensfroh und das hat diese ganze Stadt irgendwie so ausgestrahlt und deswegen fand ich es auch, war ich so positiv begeistert und hatte einfach eine echt gute Zeit.
Ja, ne?
Ja.
Fazit, so viel dazu. Deswegen, wahrscheinlich kann man gar nicht so wirklich sagen, dass man nur das eine oder nur das andere besuchen sollte, sondern wenn dann im Idealfall natürlich beides.
Ich glaube, und ich glaube auch, das habe ich jetzt dadurch nochmal gemerkt, die Städte sind schon doch auch nochmal anders. Natürlich gibt es so, was weiß ich, sie sind beide hügelig. Diese Azulejos gibt es in ganz vielen Bauwerken und so. Aber Lissabon ist natürlich einfach nochmal größer. Mhm, und ich finde gerade das mit den Schlössern cool. Mhm. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dass man Porto eben auch noch so mit dem Surfurlaub zum Beispiel verbinden kann.
Cool.
Das macht es vielleicht auch nochmal ein bisschen einzigartig und ich glaube, so hat jede Stadt so ihre Eigenarten und Besonderheiten und ich glaube, im Endeffekt schadet auch nicht, beide zu besuchen, ne?
Würde ich auch sagen. Man kann auch relativ schnell hin und her fahren. Ich glaube, es sind 4 Stunden Bus oder so.
Geht das stimmt, klar. Ja, das haben auch einige gemacht, die ich da kennengelernt habe. Also kann ich mir auch mal gut vorstellen. Ja.
Und habe ich auch damals sehr spontan gebucht. Also es ist alles möglich und empfehlenswert auf jeden Fall. Ja, wir hatten ein paar coole Orte genannt, vor allem du, Sophie. Mhm. Vor allem unsere Geheimtipps, die könnt ihr übrigens auch finden. Die könnt ihr nachreisen quasi auf unseren Fußstapfen. Ihr findet den Link auf unserem Instagram unter soweitsogut_podcast. Und wenn ihr da auf den Linktree geht, dann seht ihr unsere Google Maps Karte.
Ich glaube, da habe ich auch die meisten sogar schon reingepackt.
Hammer,
wenn ich
richtig gut. Ja, und übrigens, in Nazaré, da hängt auch schon ein Sticker von uns. Wir haben nämlich Sticker verteilt auf der Welt, falls ihr das nicht schon auf Instagram gesehen habt. Da könnt ihr quasi unsere ganz persönlichen Geheimtipps auf der ganzen Welt und die Sticker-Spots alle nachverfolgen. Und vielleicht, wenn ihr dann eben vor Ort seid, ein bisschen was ausprobieren davon.
Genau. Und vielleicht habt ihr auch Lust, noch mehr über Portugal zu erfahren. Oder du, Sophia. Wir überlegen nämlich, ob wir nicht vielleicht nochmal eine Folge zu portugiesischen Inseln machen. Oh ja. schreibt uns gerne, wenn ihr darauf Lust habt. Und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge oder hören uns in der nächsten Folge, richtig?
Absolut, ich freue mich drauf. Dann bis dann.
Ciao.